Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Bettina.
Hallo Andi.
Seit ein paar Wochen lässt mich der Gedanke nicht los, dass ich gerne mal im Wald schlafen würde. Weil wir wohnen hier direkt am Wald und irgendwie habe ich diesen Gedanken, ja, einfach mal mit einem Zelt oder mit einer Plane mich da irgendwo hinzulegen und zu schlafen, weil ich das eben oft träume, dass ich im Wald schlafe. Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, auf YouTube zu recherchieren. Da gibt es natürlich so viel Angebot. Jetzt langsam bin ich wieder an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht mache ich das doch nicht. Vielleicht ist mir das doch zu unbequem und zu unheimlich.
Ein klassischer Fall von Overthinking.
Overthinking. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass du ja eigentlich mal über dein unangenehmstes oder unbequemstes Schlaferlebnis in Japan erzählen könntest.
Als ich in Japan ein Jahr lang gewohnt habe, um dort zu studieren, habe ich in den Sommerferien beschlossen, dass ich da mal allein ein bisschen durch Japan reise. Und weil man aber wenn man nicht Tourist in Japan ist, dann kann man sich nicht diesen Japan Rail Pass kaufen, der super günstig ist, um in Japan Zug zu fahren. Und deswegen musste ich so ein bisschen überlegen, ja, wie bewege ich mich denn jetzt fort in dieser Zeit? Und da habe ich den Tipp bekommen, dass es da so Fernbusse gibt. Das gab es in Deutschland damals noch gar nicht. Und dass das eigentlich die billigste Methode ist. Und dann dachte ich, okay, das mache ich. Fahre ich mal mit dem Nachtbus, um auch schön Zeit zu sparen quasi, von Tokio nach Osaka. Das war meine erste Etappe. Und dann stand ich da nachts an diesem Fernbusbahnhof in Shinjuku, alles hell erleuchtet, bunte Reklamelichter, wie man es so kennt, super aufgeregt, ganz viele Japaner. Es gab gar nicht so viele andere Ausländer. Ich habe Gott sei Dank auch kapiert, wie das alles funktioniert und habe mich schon so drauf gefreut, mit dem Bus durchs nächtliche Tokio zu fahren und so ein bisschen
Neon Lights.
Ja, genau, diese Lost in Translation Vibes so aufzusaugen. Ja, und dann, also es geht endlich los, man kann einsteigen, ich steige in den Bus ein, auch so sehr komfortabler Reisebus quasi, hab so meinen Platz, mach's mir gemütlich und dann werden erstmal überall die Rollläden runtergelassen, also das kannte ich gar nicht, also wie so Schieberollos halt. Überall an jedem Fenster, sogar nach vorne zum Fahrer hin. Also man konnte nichts mehr sehen. Und die anderen japanischen Fahrgäste, die haben sich sofort ihre Schlafbrillen vielleicht zusätzlich noch aufgezogen, einfach Augen zu, zack, weggedöst. Also die haben hier auf Knopfdruck hat dieser ganze Bus geschlafen. Und ich saß da so total gehypt, aufgedreht, aufgeregt. Und dachte so, ich kann jetzt erstmal die beruhigenden Neonlichter auf mich wirken lassen. Nix. Ich musste da so einen beigen Rollo anstarren, egal wo ich geguckt habe. Aber dann habe ich echt so ganz kleines bisschen mit dem Finger den Rollo einen schmalen Spalt aufgehalten. Ich kam mir echt schon wie so der größte Störenfried der Welt vor. Der Ausländer mal wieder, der da alles anders macht. Um da halt so ein bisschen rausglotzen zu können, weil ich wusste überhaupt nicht, wohin ich gucken soll. Und das war echt so eine richtige Enttäuschung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich dann irgendwann eingeschlafen bin, wahrscheinlich schon, aber das fand ich so richtig weird.
Da denke ich an ein ähnliches Erlebnis, und zwar fahren wir auf manchen Reisen mit der Jumbo-Ferry auch nach Osaka, aber von Takamatsu aus, also über die Inlandsee, auch ein paar Stunden. Und da steigen wir für gewöhnlich super früh morgens ein. Also wir stehen dann irgendwie, du weißt das ja selber, du kennst das ja, wir stehen um 4:30 auf. Mittlerweile, wenn man ein Kind hat, kommt einem das gar nicht mehr so früh vor. Aber früher, also
als Student absolut abwegig.
Hat man sich noch überlegt, ob man überhaupt schlafen geht, so ungefähr. Und ich preise das dann schon mal an, ja, wenn ihr noch müde seid, dann könnt ihr euch nochmal hinlegen. Es gibt da einen Abteil mit Sitzen, also normale Sitze, aber auch so breite Sitze, unterschiedlich gemütlich. Und ein Abteil oder ein Stockwerk mit so Liegeflächen. Das sind dann keine Tatami-Matten, aber es sind so extra gefederte Teppichbodenplätze. So wie breit, weiß ich nicht, 5x5 Quadratmeter jeweils, so leicht abgegrenzt voneinander, wo man sich eben einfach flach auf den Boden legen kann. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Nur, da wird er auch dann morgens werden alle Gardinen zugemacht. Da kann man dann nicht rausschauen. Also natürlich, unsere Teilnehmer sind alle gehypt. Die wollen auf das Meer gucken, auf die Inlandsee mit den ganzen Inseln und so weiter. Aber es werden alle Gardinen zugemacht. Da steht auch, bitte Gardinen nicht selber öffnen. Gardinen gehen von alleine auf. Das muss ich denen dann erstmal verklickern. Das ist natürlich... Aber zum Glück, im Gegensatz zum Bus, kann man da immer noch rausgehen und draußen wenigstens gucken. Aber ich kenne das Gefühl, wenn man denkt, und jetzt genießen wir die Fahrt über die traumhafte Inlandsee. Schritt alle Gardinen zu. Bitte schlafen Sie erstmal noch bis 8 Uhr. Ja, stimmt. Aber ich kann da gut schlafen, weil ich dieses Motorengeräusch ganz gerne mag. Dann lege ich mich da einfach so hin, meinen Rucksack als Kopfkissen, womit wir wieder beim Outdoor-Thema wären, weil da
hast du schon vielleicht Erfahrungen,
hab ich das daher,
indirekt
ja.
Erfahrungen gesammelt.
Genau,
ja.
Und dann einfach noch ein bisschen dösen. Mhm.
Ja, stimmt. Das ist ein bisschen wie Campen Indoor auf dem Schiff. Ich fand das auch anfangs komisch, aber dachte mir total genial, dass man sich da halt einfach auf den Boden hinlegen kann. Weil man kann halt einfach die Füße alles ausstrecken. Man zieht ja auch wie immer in Japan dann die Schuhe aus, was auch einfach schon immer so ein Plus an Komfort ist. Und dann habe ich halt von dir diese Profi-Tricks, am besten irgendeine Schlafbrille, eine gute, oder zumindest irgendein Kleidungsstück, das man sich so auf die Augen legen kann.
Ein Handtuch, ein kleines.
Handtuch kann nie schaden. Und dann am besten irgendwie Oropax oder Noise-Canceling-Kopfhörer oder womit man halt trotzdem noch gut schlafen kann. Und vielleicht noch ein bisschen Hilfe von der kleinen Katze mit den niedlichen Schlaftabletten aus der Apotheke. Dann ist die Sache geritzt, ja. Aber wie du sagst, das Tolle ist, dass man auch einfach in diesen Bereich gehen kann, wo man halt rausschauen kann und dann halt aufs Meer schauen kann, was auch eigentlich total schön ist,
ja.
Ne?
Ja, man kann auf Deck, das ist eben, wenn es nicht gerade total schifft.
Das auch, ja.
Ja, ja, genau.
Aber wo wir gerade bei schön sind, hast du was, wo du sagst, das war irgendwie dein allerschönstes Schlaferlebnis oder deine schönste Schlafstätte in Japan?
Schön nicht, aber was mir auf jeden Fall als erstes einfällt, so als besonders und wo ich auch immer wieder dran denke, womit wir schon wieder bei dem Thema Outdoor schlafen werden.
Ja, es ist einfach.
Das war in einem Ryokan, ich glaube in Ueda, muss es gewesen sein eigentlich. Und zwar im Frühling, aber dadurch, dass das ein bisschen erhöht liegt, ist es da immer noch ein bisschen kälter als in anderen Orten, wo wir übernachten. Und das war ein ziemlich kalter Frühling. In diesen Ryokans gibt es keine Zentralheizung oder sowas oder Fußbodenheizung, schon gar nicht. Sondern die meisten haben so einen kleinen Heizofen mit so Heißluft. Also nicht über die Klimaanlage, aber so ein relativ, der ist gar nicht so klein, so ein Aggregat, so ein Heißluftaggregat.
Was ein Heizstrahler oder?
Nö, schon Gebläse, ja, genau. Ungefähr so groß wie, ja, wie so eine kleine Kommode oder sowas von der Breite. Also 80 Zentimeter breit, 8 Zentimeter hoch, irgendwie sowas. Und der bläst halt, macht warme Luft, aber irgendwas war in der Nacht, ich weiß nicht, ob der mich gestört hat von der Lautstärke oder einfach die Luft mir nicht gefallen hat. Ich hatte den aus und habe mich schon hingelegt mit Mütze und einem dünnen Schal, komplett eingepackt. Man hat dann ja diese dicken Decken, darüber noch mal eine dicke Wolldecke, mindestens. Und ist ja sowieso schon komplett warm eingepackt. Und dann noch die Mütze an und ein kleines Halstuch um. Und so habe ich dann da geschlafen. Und also sehr schöne Nacht, wenn man dann morgens aufwacht. Und es ist schon der Frost so ein bisschen draußen an den Fenstern.
Mhm.
Ja, und ich bin ja eigentlich Zeit meines Lebens anfällig für so Erkältungs... Ja, ein bisschen Halsschmerzen hier und so. Aber das habe ich gut vertragen. Also da kann es nicht liegen. Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlaferlebnis, was ich aus Japan habe.
Ja, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil wovon du mir immer wieder vorschwärmst, eine Nacht, die wir sehr unterschiedlich empfunden haben.
Darum habe ich sie nicht genannt, weil also, ich wusste, dass da wirklich wieder awkward couple time ist. Wenn einer sagt, ach, das war so schön, weißt du noch. Aber jetzt erzähl mal.
Also ich dachte, du erwähnst jetzt unseren Aufenthalt auch einem Ryokan, also so einer traditionellen japanischen Unterkunft, wo man auf Tatami-Böden schläft und so. Also ein bisschen altes Japan nachspielen kann sozusagen. Und da waren wir mal in einem Ryokan ganz tief oben in den Bergen. Also es war schon abenteuerlich, dahin zu kommen. Und da hat es die Besonderheit, dass so Öllampen in den Zimmern brennen. Und das ist die Beleuchtung. Ne?
Und es gibt keinen Strom. Kein Strom, genau.
Genau, also die Beleuchtung ist
keine
nur...
Keine Stromquellen, keine Steckdosen. Es gibt die Notausgang.
Ja, die Notbeleuchtung muss natürlich da sein. Genau, aber ansonsten gibt es keine Elektrizität, so für den Gast sichtbar zumindest. Und das war auch an so einem laut rauschenden Bach, den man dann natürlich nachts auch gehört hat. Und ich glaube, diese Öllampe war die ganze Nacht auch irgendwie an, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir sie jetzt ausmachen.
Ob und wie.
Dürfen, sollen, können, wie auch immer. Und du meinst ja immer, du hättest da so super gut geschlafen mit diesem Geräusch von dem Bach. Das hättest du so entspannt gefunden. Und ich weiß, also ich habe es jetzt eher so negativ in Erinnerung, dass mich das so wach gehalten hat. Ich konnte da nicht so richtig zur Ruhe kommen.
Also mich hat die Lampe wach gehalten, ja, die direkt über unseren Köpfen hing. Tagsüber siehst du das Licht gar nicht, aber wenn es halt eben Nacht ist und da ist die ganze Zeit so eine kleine Funzel an. Wie gesagt, wir dachten dann beide so, kann man das jetzt ausmachen? Wenn ja, wie? Wir haben es dann einfach angelassen. Und dieser Bach war, der war schon richtig laut. Das war schon so ein kleines Strömchen, würde ich fast schon sagen.
Bach.
Ja, also ein richtig lautes Rauschen. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich da so tief geschlafen habe, aber dieses Rauschen versetzt einen immer irgendwann in so einen Zustand, in so einen angenehmen Rauschzustand. Wenn man sich einfach auf dieses Rauschen konzentriert, das habe ich als schöne Erinnerung. Also diese ganze Gegend, das war ja wirklich gefühlt mitten im Wald, irgendwo im Nirgendwo, eben ohne diese Stromquellen, heiße Bäder draußen, sogar gemischt geschlechtliche Bäder gab es da. Ne?
Eins, genau.
Im Freien. Ich habe das als schöne Erinnerung.
Ja, das war an sich auch echt ein schöner Ort und ein schönes Hotel, aber genau, also zum Schlafen war es jetzt nicht so meins, aber ich habe auch immer ein bisschen Probleme nach dem Onsenbad.
Ja, das wollte ich gerade
in den Schlaf ansprechen. Zu finden und dann noch in Verbindung mit Alkohol, also das war auch so eine Erfahrung auf diesem Trip, als ich da allein in Japan unterwegs war. Ich dachte dann, ich gönne mir jetzt was und nehme noch ein schönes heißes Bad und trinke ein Bier. Und kann dann so richtig entspannt wegschlummern. Und dann lag ich da immer mit Schweißausbrüchen hellwach im Bett. Also ist nichts für mich.
Das stimmt, aber mittlerweile kenne ich das Gefühl, wenn man direkt vor dem Schlafengehen nochmal heiß badet, da muss man aufpassen. Also ich mache es gerne in Japan, auch dass ich nach dem Abendessen, nach dem Bankett, wenn wir dann alle getrunken und gegessen haben, dass ich dann nochmal kurz ins öffentliche Bad gehe, wenn es eben eins gibt in der Unterkunft. Aber dann wirklich nur 5 Minütchen. Und nicht so nochmal voll aufheizen, sondern eher diese Atmosphäre genießen. Darum geht's mir dann eher, dass es dann Nacht ist, nochmal das Plätschern, ein bisschen den Nachthimmel anschauen.
Wobei, von dir kenne ich das auch nach dem Aufstehen, vor dem Frühstück. Das finde ich eigentlich eine super Zeit, um da nochmal ins Onsen oder ins heiße Becken zu springen. Das finde ich richtig gut zum Wachwerden. Besser geeignet. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, weil ich ja meinte, ich hatte mich da auf diese Busfahrt nach Osaka so gefreut, weil ich hatte da so eine bestimmte Vorstellung und dann kam es ganz anders. Da habe ich noch ein ähnliches Erlebnis, aber genau andersrum. Ich dachte, das wird bestimmt schwierig und dann war es eigentlich ganz cool. Und zwar war das auch auf dieser Reise, da hatte ich dann, weil das Budget schmal war, so Jugendherbergen gebucht. Und ja, da ist man natürlich mit mehreren dann auf dem Zimmer und man weiß ja nie mit wem und wie
riechen
so?
Die Füße?
Wie riechen die? Wie wollen die mit einem reden? Will man auch selber mit denen reden? Naja, also für mich ein bisschen anstrengende Situation immer potenziell. Aber was ich dann total super fand war, also es gab Stockbetten ganz normal, mehrere Stockbetten in einem Zimmer, aber jedes Stockbettabteil hatte so einen kompletten Vorhang. Also man konnte das komplett zumachen. Die anderen konnten einen nicht beim Schlafen beobachten oder so. Also man hatte so richtig so Privatsphärengefühl.
Wie in so einem Turbus.
Und das fand ich richtig cool. Also das kannte ich aus Deutschland nicht. Das gibt's hier inzwischen vielleicht auch. Aber das fand ich eine richtig tolle Idee. Man hatte dann auch sogar so kleine Nischen im Bett, wo man halt seine Sachen ablegen konnte, was man halt so braucht irgendwie. Handy, Brille oder was weiß ich, noch ein kleines Nachtlicht oder so. Und das fand ich dann erstaunlich komfortabel eigentlich.
Ja, wir haben ja auch zusammen einmal in einer Jugendherberge übernachtet, aber eher so aus Jux.
Ja, das war keine Jugendherberge, das war ein Hostel.
Das war ein Hostel, stimmt. Aber da hatten die das auch, diese Vorhänge, ja. Stimmt, das war ein Hostel. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass das irgendwie schlecht war. Das ist dann auch nach 3 Wochen Reise, irgendwie bin ich dann auch so K.O., dass ich dann auch schlafe.
Ja, weil mir fällt jetzt eigentlich so spontan gar nichts ein, wo ich sage, da schlafe ich immer besonders gut. Also was ich richtig angenehm finde, ist, wenn man eben immer wenn man in einem Hotel ist mit Tatami-Zimmer und da ankommt, dass man sich da erstmal so richtig schön lang macht auf diesen Tatami-Matten und vielleicht auch ein Nickerchen. Einfach nur auf den Tatami-Matten, aber auch gar keinen Futon. Das finde ich schon immer super gemütlich.
Ja. Was ich, apropos lang machen, das ist auch, das sind Nächte, in denen ich nicht unbedingt gut durchschlafe, aber dieses Gefühl des Einschlafens, ich liebe es. Und zwar nach der Ankunft, nach der Anreise nach Japan, also Flug. Und wir kommen dann an, dann ist es meistens vormittags, 10 Uhr oder so, 9, 10 Uhr. Dann ist ja noch ein ganzer Tag Programm oder Halbprogramm. Erstmal zum Hotel einchecken, dies, das. Ich versuche dann in der ersten Nacht bis zwischen 8 und 10 durchzuhalten, aber dann ist man so schön müde, legt sich hin und freut sich, dass man endlich in Japan ist und diesen Flug hinter sich hat, der auch so anstrengend ist auf eine gewisse Weise. Endlich schlafen, endlich in einem richtigen Bett schlafen. Das ist eigentlich immer wunderbar.
Und ich liebe die Kissen in unserer Hotelkette. Das hätte ich so gern zu Hause. Ich finde, das sind die besten Kissen. Auf einer Seite haben die so kleine Kügelchen oder Körner oder wie so ein traditionelles Körnerkissen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wie so ein klassisches Down- oder Polyesterkissen. Also man kann sich's aussuchen. Und das ist für mich immer das beste Kissen. Mhm. Ach so, mir ist noch vorhin was eingefallen, weil du meintest, es war da so kalt, ne, in diesem Hotel. Da musste ich auch sofort dran denken, als ich in Japan gewohnt habe, da gab es ja auch keine Heizung in diesem Guesthouse oder Sharehouse, wo ich gelebt habe, was eben normal ist auch. Und dann musste man halt über die Klimaanlage heizen. Aber man musste auch, also man hat halt wie so einen Abschlag in der Miete und wenn man da drüber kommt, da muss man extra zahlen und das wird dann so richtig teuer. Da kursierten so Horror-Stories, wie wenn man früher mit dem Handy ins Ausland telefoniert hat oder so. Man dachte, oh Gott, nee, das kann ich mir niemals bezahlen. Also ich darf auf keinen Fall zu viel Strom verbrauchen. Was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass ich dann nachts nicht geheizt habe. Es wäre auch zu laut und zu trocken gewesen. Aber dieses Gefühl, wenn man dann morgens der Wecker klingelt, weil man vielleicht früh aufstehen muss, um irgendeine Vorlesung zu besuchen. Und es ist so eisekalt im Zimmer. Man will seine Bettdecke wirklich überhaupt nicht da drunter hervorkriechen. Ach, das fand ich immer ganz, ganz schrecklich. Und dann habe ich aber auch kapiert, warum es halt in Japan auch so viel so richtig dicke Schlafanzüge zu kaufen gibt, so aus Vlies und so. Ich meine, das ist auch viel zu warm. Ja, nee, wenn man keine Zentralheizung hat und es geht halt dann doch mal so Richtung Gefrierpunkt.
Ja.
Dann ist es halt schon angemessen.
Die Häuser sind schlecht isoliert.
Ja. Man schläft auch, also das Zimmer war ja so klein, ich hatte irgendwie 11 Quadratmeter oder so, man schläft direkt am Fenster. Und klar, machst halt die Gardinen zu, aber also ich habe mir dann halt auch von meinen Mitbewohnern so Tricks abgeguckt. Erstens habe ich mir so einen dicken Schlafanzug gekauft, dann immer noch so 2, 3 Zusatzdecken irgendwie.
Man muss dazu sagen, dass du schon zu Hause mit Wollsocken schläfst.
Ja. Bei uns. Ja. Und dann hatte mir noch meine deutsche Mitbewohnerin dann den Tipp gegeben, dass sie das so macht, wenn sie wach wird oder der Wecker klingelt, dann schaltet sie erstmal die Klimaanlage ein auf Heizen und lässt das so 10 Minuten laufen, bis es im Zimmer etwas wärmer geworden ist und dann steht sie auf. Also das muss man quasi in seinem Morgenritual schon so einplanen, damit man halt nicht in diesen eiskalten Raum hinaustreten
muss. Ja, das ist ein Lebensgefühl. Dieses Gefühl, morgens nicht aus dem Futon zu holen, weil es zu kalt ist einfach. Das kenne ich nur noch aus Schulzeiten, weil mein Vater früher sich geweigert hat, vor einem gewissen Kalenderdatum die Heizung anzumachen. Da kenne ich das noch her. Aber mittlerweile.
Ich kenne es eigentlich auch nur vom Zelt.
Ich dachte, du willst auf was anderes hinaus.
Ach so.
Auch aus Guesthouse, aus Sharehouse-Zeiten. Da war ich vorher 3 Wochen unterwegs, natürlich immer Klimaanlage voll. Es war im August. August, sehr heißer August. Also August in Japan heißt bis zu 40 Grad und super feucht die ganze Zeit. Deswegen immer Klimaanlage an. Und so war ich das gewohnt. Und nach der Reise bin ich zu dir gekommen in dein Sharehouse, um mit dir da in der Mini-Butze übernachtet. Ohne Klimaanlage, weil du meinst, nein, das ist zu teuer, Klimaanlage bleibt aus. Und dann lagen wir zu zweit auf diesem Minibett.
90 Zentimeter
Bett, super heiß. Und ich dachte, wie hält die das aus? Ich glaube, ich gehe kaputt. Aber ich habe es irgendwie ausgehalten.
Es war wirklich, also wie die Ölsardinen, bekommt nochmal eine ganz neue Realitätsnähe, weil man halt einfach nur verschwitzt ist. Also man ist eigentlich nur froh, wenn man endlich aufstehen kann. sich duschen und diesen nicht vorhandenen Schlaf hinter sich lassen kann. Ja, wie du sagst, erinnere ich mich auch wieder, das war schrecklich. Es war allein schon unmöglich und zu zweit war es noch unmöglicher. Und da muss ich dazu sagen, wir hatten halt Paare in diesem Gasthaus, die haben halt grundsätzlich zu zweit in so einem Zimmer gewohnt, ne? Also dachte ich mir, nee, also ich glaube, so weit würde meine Liebe niemals gehen, dass ich das aushalte. Vielleicht gewöhnt man sich auch irgendwann dran, wenn man es nur lang genug durchzieht oder die schlafen irgendwie in Etappen oder einer
steht dann. Die teilen sich die Rechnung für den Klimawandel.
Oder das vielleicht, ich war einfach zu knauserig. Aber ich habe diese Horror-Stories gehört und dachte so, okay, dann kriege ich da irgendwie so eine Rechnung über 500 Euro oder sowas plötzlich und kann das auf keinen Fall bezahlen. Aber das war auch so ein Grund, warum es bei uns dann immer im Winter und im Sommer sich alle im Gemeinschaftsraum, also im Wohnzimmer aufhielten, weil das ging ja quasi nicht über die Einzelabrechnung und da wurde dann immer schön reingeballert mit der Klimaanlage, ja. Sei es kalt oder warm. Da kamen dann immer alle aus ihren Löchern gekrochen, um sich entweder abzukühlen oder aufzuheizen, wie so Insekten oder Reptilien, um sich dann nach getaner Arbeit quasi wieder auf ihr Zimmer zurück zu verkrümeln. Also war schon irgendwie auch ganz lustig.
Wollen wir noch kurz das Thema Schlafen im Flugzeug ansprechen oder sprengt das den Rahmen für heute?
Ja, man könnte, ich habe ja schon bei der Jumbo-Ferry-Geschichte so angedeutet, was gibt's denn so für Tipps und Tricks?
Ach, eigentlich habe ich gar keine Lust da jetzt drüber. Wir waren gerade so schön in Betten. Ich habe gar keine Lust über das Flugzeug und so weiter. Du musst gerade
schon durch verschiedene Betten einmal durchgerollt.
Ich denke jetzt gerade nochmal nach.
Also ich könnte eigentlich noch eine Sache fällt mir ein, die ich eigentlich erzählen wollte, auch zu meiner Guesthouse-Erfahrung. Und zwar weiß man ja, wenn man nach Japan fährt, okay, es gibt die Möglichkeit, man hat ein Zimmer mit Tatami-Matten und da liegt dann ein Futon drauf oder es gibt Betten. Und ich wusste natürlich von den Fotos von meinem Guesthouse, das sind halt so, also sozusagen normale Zimmer mit Betten. Und dann komme ich da an und lege mich so ins Bett am ersten Abend, denk so, es ist ja verdammt hart. Und dann gucke ich so und dann ist das halt wirklich nur so eine 2 Zentimeter dicke, also man kann es eigentlich nicht Matratze nennen, Futon quasi, also einfach nur so ein, wie es bei uns so gibt, wenn man sich mal auf den Boden lümmeln will oder so, also wie so ein Sitzkissen im Endeffekt, aber halt im Format 90x200. Und das Bett, das hat ja auch keinen Lattenrost, das war einfach nur ein Holzbrett. Und dann hatte ich glaube ich noch nicht mal ein normales Kissen, sondern ich hatte nur so ein Körnerkissen, so ein kleines.
Ja, aber
und ich dachte echt so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie kann denn irgendein Mensch da schlafen? Und ich habe jetzt nicht wenig Miete gezahlt. Klar, für dortige Verhältnisse war es wahrscheinlich immer noch ein Schnapper. Wenn man dann eben nach diesem langen Flug und dieser ganzen Aufregung und diesem ganzen Action, ich hatte mich da auch noch verlaufen und alles. Also wenn man dann endlich da ins Bett sinken will,
ja, das war
schon wie so ein schlechter Scherz.
Das war ja auch deine allererste Nacht in Japan. Vielleicht würdest du heute gar nicht mehr so wundern über das Bett oder über das Kissen.
Ich habe mich dann natürlich irgendwann dran gewöhnt. Ja, ja. Ich habe mir ein anderes Kissen oder ich habe ja im Laufe meines Aufenthalts das Zimmer gewechselt und dann hatte ich, glaube ich, auch irgendwie ein anderes Kissen. Also da war mal wieder Erwartung und Realität so weit auseinander. Aber auf Futon schlafen, ich finde es ja total gemütlich. Wie gesagt, Tatami-Matte und so einen richtigen Futon, der ist ja dann meistens auch ein bisschen dicker. Und dann hat man immer diese schönen, dicken, bauschigen Daunendecken.
Ja, da drüber. Schwere Decken sind
schwer
das.
Schwer auch. Ja, also so richtig, es schaut schon so einladend
die
aus.
Die hatten schon den Trend von den schweren Decken, bevor der bei uns ankam. Also so eine Decke in so einem Ryokan wiegt bestimmt 4-5 Kilo, würde ich sagen. Komplettes Gewicht. Also schon richtig, das drückt einen so runter. Und dann kommt eben, wenn es nicht warm ist, kommt nochmal eine Wolldecke obendrauf. Die kann man natürlich runtermachen.
Aber ist ja auch nicht jedermanns
Sache. Nee. Und gerade das auf dem Boden schlafen. Also wir haben ja oft Teilnehmer, eben auch gerade Ältere, die das einfach überhaupt noch nie gemacht haben, die vielleicht auch nicht auf Zelten gehen oder sowas. Und die packen sich dann da 3-4 von den Futons aufeinander.
Ah ja.
Das sind ja auch nicht Futons. Wenn du in Deutschland einen Futon kaufst, dann ist das ja im Prinzip einfach nur eine sackschwere, große Matratze, die dann irgendwie 30 Kilo wiegt oder sowas.
Ja, die kann man überhaupt nicht mehr bewegen dann.
Die man nicht falten kann oder rollen oder sonst was. In Japan sind das ja so leichte Schlafplatten eigentlich, die man zusammenfaltet.
Ja, der Sinn ist ja, dass man sie wegräumen kann.
Also. Und aufhängen kann zum Trocknen und so. Nee, ich schlafe da auch gut. Also ich schlafe ja auch zu Hause gerne auf dem Boden. Das ist irgendwie so ein Ding. Nur mit Hausstaub muss man da aufpassen. Ne?
Oder Kakerlaken.
Oder Spinnen. Ja.
Wir sind schon eingeschlafen.
Wir sind schon eingeschlafen.
In diesem Sinne, gute Nacht.